Ja, wir fangen heute als Gemeinde eine ganz aufregende neue Predigtreihe an. Die Predigtreihe heißt Wilde Gemeinde, weiser Gott. Wir gucken uns zusammen den ersten Korintherbrief, die ersten 8 Kapitel an. Aufregend ist die Predigtreihe deshalb, weil ich denke, jede Predigtreihe, wo wir uns auf das Wort Gottes verlassen und das Wort Gottes suchen, aufregend ist, weil der Allmächtige durch sein Wort spricht. Ich habe und ihr sicher auch die Erwartung, wie sie auch Dietrich Bonhoeffer gesagt hat, er hat einfach erwartet, dass jedes Mal, wenn er das Wort Gottes nimmt und reinschaut, dass in diesem Augenblick der lebendige Gott neu zu seinem Herzen spricht. Und Reinhard Bonke hat das auch so schön mal gesagt, mich natürlich auf eine ganz andere Art und Weise als Dietrich Bonhoeffer, als ihn mal jemand gefragt hat, Mensch, Reinhard, wie kannst du denn so ein altes Buch zu deiner Lebensgrundlage machen? Ja, das ist doch ganz alt, hat Reinhard Bonke gesagt. Ja, mein Freund, du sagst doch auch nicht zur Sonne, Sonne, du bist alt, drum ist mir kalt. Und so wie die Sonne einfach verlässlich geschienen hat und uns verlässlich wärmt und uns im Frühling jetzt vor allen Dingen auch heiß ersehnt ist, so ist einfach sein Wort verlässlich über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende weg, Menschen zu helfen, ihn wirklich kennenzulernen, seinen Willen kennenzulernen und zu uns zu sprechen. Und dafür wollen wir einfach zusammen beten. Lieber Vater, wir danken dir immer wieder für das Vorrecht, selbst wenn wir jeden Sonntag kommen, dein Wort nehmen und uns eine halbe, eine Dreiviertelstunde Zeit nehmen, dein Wort zu betrachten, darüber zu reden, darüber nachzudenken, was es für unser Leben heißt. Es ist ein Vorrecht, dein Wort zu kennen, dich durch dein Wort zu erleben und dich, unseren Schöpfer und unseren Retter, durch dein Wort reden zu hören. Und wir bitten dich, dass du uns allen Gnade schenkst, dass du uns Sprechern Weisheit und Einsicht schenkst und dass du alle unsere Herzen aufmachst, dass wir deine Stimme hören und näher zu deinem auferstandenen Sohn durch dich kommen. Im Namen von Jesus beten wir. Amen. Ja, wilde Gemeinde. Wer den Korintherbrief schon mal gelesen hat, weiß, dass es tatsächlich eine wilde Gemeinde ist. Und wild hat ja gar nicht so eine positive Konnotation im Sinne, ach, ist das schön wild, ja, sondern wild eher, ich weiß nicht, wer von euch sozusagen, wenn er die korinthische Gemeinde besuchen würde, dann noch Mitglied werden wollte. Die Korinther, oder sagen wir es mal so, Paulus hört ja von den Korinthern, da habe ich euch eine Landkarte mitgebracht, Paulus hört von den Korinthern, währenddessen er in Ephesus ist, das ist da, wo ich einfach bei Google Maps den rechten kleinen Punkt gesetzt habe und den linken Punkt auf Korinth, und da sehen wir, dass das ungefähr 400 Kilometer Luftlinie sind. Paulus ist in Ephesus und er bekommt Besuch von drei Sklaven eines Christen in Korinth. Die Sklaven sind auch alle Christen und die erzählen dann Paulus so, wie es denn so in der Gemeinde geht. Und man muss sich das immer so bildlich vorstellen. Ich weiß nicht, wie Paulus darauf reagiert hat, was die da alles so von Nachrichten gekriegt haben. Ja, aber ich kann mir vorstellen, er hat sich erstmal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ja, und dann gesagt, das ist die Gemeinde, die ich gegründet habe. Ja. die haben ernsthafte Schwierigkeiten. Da gibt es eine Unmenge von Streit, von Kompetenzgerangel. In Sachen Sexualmoral sind relativ wenig Überzeugung, was Gott wirklich wohlgefällig ist. Die Geistesgaben, das ist das Erstaunliche, werden gebraucht, aber enorm missbraucht. Ja, also einer nach der anderen hat irgendwelche Geistesgaben, hat was zu sagen, aber alle machen es, um sich selber in ein gutes Licht zu heben. Und selbst einige theologische, was wir als so Fundamente des Glaubens ansehen, nämlich der Frage, dass Jesus wiederkommt, dass er körperlich wiederkommt und dass wir eine körperliche Auferstehung erleben, waren unklar. Und Paulus reagiert mit dem ersten Korintherbrief auf diese ganz verschiedene Situation, auf diese ganz verschiedenen Herausforderungen, die Gemeinde in Korinth hat. Das Erstaunliche ist allerdings, dass die vielen Herausforderungen, die die Gemeinde hat, alle auf ein ursächlichstes Problem zurückzugreifen sind. Und was Paulus macht, wie ein guter Arzt, behandelt er auch nicht nur die Symptome, also hier ein Pflaster und da ein Pflaster, sondern er erkennt aufgrund der vielen Probleme, die er hört, was denn das eigentliche Problem, was denn die eigentliche Ursache, sagen wir mal so, der Krankheit der Gemeinde ist, um bei der Metapher des Arztes zu bleiben. Und er geht mit einer Hauptaussage die verschiedenen Probleme im Korintherbrief an. Und diese Hauptaussage möchte ich euch ganz kurz vorstellen, indem ich euch einfach mit nach Korinth nehme. Ich hatte das Vorrecht, vor 2 oder 3 Jahren in Korinth zu sein. Und dann gehen wir einfach mal zu dem nächsten Bild. Wenn man also Korinth von Süden her anreist, fällt einem sofort nicht dieses große Verkehrsschild da in der Mitte auf, ja, sondern dieser relativ große Berg, der eine Festung obendrauf hat, die es auch im 1. Jahrhundert gab oder zumindest in Teilen gab und zum größten Teil in Ruinen gab. Also dieser Berg mit der Festung, das ist die sogenannte Acra Corinth, also die Festung von Korinth, die gehört zur Stadt dazu. Und ich habe mir einfach Folgendes gedacht, vielleicht mal das nächste Bild. So muss das also Paulus gesehen haben, also ohne Hochspannungsmasten und Verkehrszeichen. Ja. Aber diesen Blick hat auch er schon damals gehabt. Und ich habe mir einfach gedacht, so als Tourist, wir gehen mal als allererstes mal zur Festung hoch und gucken erstmal von oben runter, was es denn so alles gibt. Und also begeben wir uns mit dem nächsten Bild auf die Festung. Das, was wir dann sehen, sind eher mittelalterliche Burganlagen. Und dann aber als nächstes haben wir mal den Blick von oben. Der ist gar nicht so schlecht. Links sehen wir das Ionische Meer. Und dann haben wir da so eine Landzunge und so eine relativ schmale Halbinsel, so eine schmale Landzunge. Da, wo das Meer an den Strand rangeht, sind es nur 4 Kilometer. Und auf der anderen Seite haben wir dann das sogenannte Ägäische Meer. Aber da haben wir dann gleich noch, können wir gleich noch dazu was sagen. Nächste Folie. Hier ist mal ein bisschen rangezoomt und da unten, wo also die rot gedeckten Häuser sind und da gibt es ja so ein bisschen den braunen Fleck, das ist da die Stelle, wo das Zentrum der Ausgrabungsstelle ist und des antiken Korinthes ist. Das Meer hat sich da ein bisschen zurückgezogen, also Korinth ist eigentlich eine Hafenstadt, hat sich damals sozusagen eher da befunden, wo jetzt da diese Autobahn ist. Nächstes Bild. Und hier, währenddessen wir uns sozusagen von der Burg jetzt runter in das eigentliche Stadtzentrum begeben, machen wir eine kleine Geschichtstour. Korinth ist ja eine sehr alte Stadt, eine berühmte Stadt, die natürlich in der griechischen Geschichte eine riesengroße Rolle gespielt hat. So wie mit Sparta oder Athen war es eine der führenden Stadtstaaten der damaligen Zeit. Das hat aber für unsere Betrachtungsweise oder für das, was wir jetzt angucken in Korinth, gar nicht von so einem riesengroßen Interesse, weil nämlich ein Römer, ich lasse die moralische Wertung weg, ich mag immer keinen, ja, der antike Städten zerstört, aber na gut, Lucius Mummius Achaicus hat in dem Krieg 146 vor Christus die Achaiische Liga zerstört. Das war also eine Militärliga, wo Korinth der Anführer war. Und damals, als die beiden großen Mächte, also Griechenland und Rom, zusammengeprallt sind, war er der Heerführer, der Korinth erobert hat, der diese Festung, auf der wir uns oben gesehen haben, eingenommen hat. Er verbrennt Korinth fast vollständig, tötet alle Frauen, alle Männer, und Frauen und Kinder wurden als Sklaven verkauft. Und was dann passiert von 146 vor Christus bis 44 vor Christus, also über 102 Jahre, nächste Folie, liegt Korinth in Schutt und Asche. Und ein Reiseführer, ein griechischer Reiseführer, nämlich der Herr Strabon, beschreibt die Stadt folgendermaßen. Er sagt, die Stadt bleibt desolat und ohne Einwohner für 102 Jahre. Die Ruinen werden zum Bofen von Besuchern der isthmischen Spiele, also sowas Ähnliches wie die Olympischen Spiele, genutzt. Also das Einzige, wo mal was los ist, das sind die ganzen Bofer mit ihren mit ihren Matratzen, liegen da sozusagen unter den Säulen der ganzen Tempel. Aber ansonsten ist da die restlichen Jahre nichts los. Okay. Den großen den großen Veränderungen in der Stadt Korinth schulden wir oder verdanken wir einem Mann, den ihr alle kennt. Nächstes Bild, nämlich den kennen wir alle von Asterix und Obelix. Das ist unser Julius Caesar, der kurz bevor er umgebracht wird, 44 vor Christus, sich entscheidet, Korinth völlig neu zu gründen als eine römische Kolonie, also eine kleine römische Stadt da aufzubauen. Und er nennt sie Colonia Laus Julia Corinthiensis, die Kolonie von Korinth zu Ehren des Julius. Nächste Folie. Und was unser Julius macht, er macht das so, wie wir das heute machen. Ja, die Deutschen immer Recht und Ordnung, alles schön gerade. Hier haben wir den Stadtplan von der damaligen Zeit, wie Korinth also aussieht, als Paulus Korinth besucht hat. Richtig schön in römischer Ordnung, alles ist rechteckig, keine krummen Straßen, ja, sondern das wird zu einem richtigen schönen römischen Muster angelegt. Nächste Folie, das soll eigentlich nur so als Illustration sein, dass in der Stadt dann alles römisch ist, weil es eine römische Kolonie ist. Und was Julius Caesar macht, und das wird dann für den Korintherbrief ganz interessant, er braucht ja da Leute, die da wohnen. Und die nimmt er daher, dass er freigelassene Sklaven aus der Stadt Rom nimmt und die nach Korinth schickt, die also umsiedelt. Ein Freigelassener, und das sehen wir in dieser rechten Tafel da aus dem ersten Jahrhundert, ist also ein Sklave, der aufgrund dessen, dass der Sklave sich freikauft oder aufgrund eines Gnadengeschenkes seines Herrn freigelassen wird, von der Position dieses niederknienden Sklaven hochgehoben wird und seine Freiheit bekommt und diese Freiheit mit einem Vertragshändeschütteln da im Hintergrund besiegelt wird. Und Julius Caesar nimmt also die frischen freigelassenen Leute, die sind jetzt keine freien Bürger, die sind Freigelassene, gibt denen ein kleines bisschen Geld und schickt die also nach Korinth. Nächste Folie. Und am Anfang haben die es da ziemlich schwer und unser Strabo, den wir eben gerade gehört haben, beschreibt die Situation der ersten Siedler und schreibt also, die ersten Siedler plünderten die Gräber der Griechen, was ist was ganz Schlimmes, macht man in der Antike überhaupt nicht, und etablierten einen Markt für altkorinthische Grabware. Das zeigt einfach an, wie verzweifelt die Leute damals nach Geld und Finanzen sind. Also Korinth kommt ein bisschen schleppend nach oben, währenddessen Paulus aber die Stadt besucht, hat sich das ganze Ding enorm gewandelt. Zu Zeiten von Paulus ist wirklich, die Stadt hat sich vom Tellerwäscher zum Millionär entwickelt. Zu Zeiten des Paulus ist die Stadt von Ruinen zu Reichtum geworden, ja, also so die alte kommunistische Hymne, von Ruinen auferstanden, das ist Korinth, ja. Gut, ich verkneife mal jeden anderen Kommentar, was in der DDR so alles auferstanden ist. Der Bauboom, wir haben einen regelrechten Bauboom zwischen Augustus und Nero. Und in diesem Bauboom wächst also Korinth zur modernsten und prächtigsten Stadt Griechenlands. Also nirgendwo hast du so viele finanzielle Möglichkeiten, hast du so viel Handel, hast du so viele Möglichkeiten zu wachsen, eine Metropole zu genießen wie in Griechenland. Und was natürlich diese ökonomische Expansion, diese dynamische Expansion mit sich bringt, ist einfach dieses Gefühl, was denn in der Stadt so abgeht. Wenn du da hingehst, wie leben denn die Leute? Ja? Und was da passiert ist, in ihrem sozialen Gefüge herrscht in Korinth ein konkurrierender Individualismus. Also jeder versucht sozusagen auf dem Weg nach oben, auf dem Weg nach Reichtum, nach Anerkennung, nach wirtschaftlichem Erfolg, nach Ehre, nach oben zu kommen. Es gibt eine regelrechte Sucht nach Reichtum und Ehre. Und das hat auch damit was zu tun, dass natürlich in Korinth das Machtgefüge nicht fest etabliert ist. Also in Rom hat man die patriarchischen Familien, die sind schon seit Jahrhunderten da gewesen, die haben seit Jahrhunderten das Geld, die haben seit Jahrhunderten den politischen Einfluss, da kannst du nicht mehr viel mogeln und mangeln. Selbst eine Heirat nach oben ist sozusagen also wie in meinem Fall, ich habe nach oben geheiratet, ja, fast unmöglich, weil man, also nicht finanziell, aber in allen anderen Aspekten, und ich liebe meine Frau. Und zurück zu Korinth. Also das war in Korinth nicht so richtig möglich, sozial nach oben zu heiraten, weil die Leute haben in Rom, weil die Leute haben sich untereinander verheiratet. Also die reichen Leute untereinander verheiratet, einfach damit das Geld in der richtigen Familie bleibt. Und hier aber in Korinth ist es ganz anders. In Korinth ist es so, Nadja, warum sitzt du denn das in meiner Reihe? Okay, Korinth. Wenn wir mal die nächste Folie machen. In Korinth gibt es also nicht so diese, oder in Korinth ist einfach dadurch, dass es diese etablierten Familien nicht gibt, versucht natürlich jeder dieses Machtvakuum in Anführungsstrichen auszunutzen. Und in dieser Folie habe ich euch, und nach oben zu kommen, das ist einfach der Geist der Stadt, ja. Und auf dieser Folie sehen wir nochmal, dass natürlich den ökonomischen Boom einfach die Lage von Korinth begünstigt hat, weil links haben wir das Ionische Meer, rechts die Ägäis, und nicht aufgrund dessen, dass es ein beliebter Urlaubsort ist, sondern einfach aufgrund dessen, dass der der Ost-West-Handel auf dieser Achse stattgefunden hat und dummerweise die Wetterverhältnisse da unten in Achaia ziemlich schlecht sind, haben die Schiffe alle eine Abkürzung gesucht und haben sozusagen Korinth von Westen aus angefahren. Und was die Korinther gemacht haben, zeige ich euch im nächsten Bild. Die haben einen sogenannten Diolkos gebaut und haben anhand von Sklaven, einen von denen sehen wir da links an der Ecke, entweder die ganzen Schiffe, so wie sie waren, über diesen Weg, über diese kleine Landzunge transportiert, rüber zum anderen Meer, oder sie haben das ganze Schiff entladen, rübergetragen und auf ein anderes Schiff auf der anderen Seite draufgeladen. Nächstes Bild. Unser Julius Caesar hat das schon versucht, 44 vor Christus, was man heute gemacht hat. Man hat einen Kanal sozusagen angelegt, durch den die Schiffe jetzt durchfahren. Aber zu der damaligen Zeit hat man das alles transportiert. Das Transportieren hat Geld gekostet. Damit hast du einen ökonomischen Einfluss in die Stadt gehabt. Einfach nur so ein bisschen als Illustration. Nächstes Bild. Hier begeben wir jetzt uns einfach mal zum Stadtzentrum. Wir wissen ziemlich gut, wie es in Korinth ausgesehen hat, aufgrund von Beschreibungen, aufgrund von Ausgrabungen. Hier sehen wir einfach nur mal so im Überblick. Mittig links ist sozusagen der riesengroße Marktplatz, wo das Leben, das öffentliche Leben der damaligen Stadt stattgefunden hat. Man sieht links also die sogenannte Nutzdoa, also da, das sind Märkte, das ist der Karstadt und das Kaufland der damaligen Zeit. Auf der rechten Seite, das, was jetzt durch die Dächer verdeckt ist, an dem Marktplatz sind auch alles Läden, und zwischendrin eingebaut in die Läden finden wir Tempel, das Rathaus, die Bibliothek, alle möglichen öffentlichen Gebäude etc. etc. Und das habe ich euch einfach als nächstes Mal noch ein Bild mitgebracht von der Zugangsstraße vom Meer jetzt. Also wenn man vom Hafen kommt, kommt man an, hier haben wir gerade einen großen Badekomplex, also ein Bad vorbei. Ein Bad kostet natürlich unwahrscheinlich viel Geld, das zu unterhalten. Die Größe des Bades zeigt an, wie gut es Korinth ökonomisch damals ging. Nächstes Bild. Hier sehen wir einfach mal einen Blick vom Marktplatz oben wieder von der anderen Seite auf den Berg, auf die Akra Korinth hoch, und die paar Steine, die dann noch so rumliegen, ist sozusagen Teil der sogenannten Nutzdoa, also Teil des Einkaufskomplexes der damaligen Zeit, und im Hintergrund ein kleiner Tempel. Nächstes Bild. Dominiert, was die Stadt natürlich dominiert, ist der riesengroße archaische Tempel des Apollo, der mitten im Stadtzentrum steht. Nächstes Bild. Hier sehen wir dann nochmal den Tempel des Apollo, oder zumindest was davon übrig geblieben ist, links. Und ja, wir blicken dann sozusagen auf die sogenannte Südstore, also auf die ganzen wunderbaren Einkaufsmöglichkeiten, die Leute im Süden des Marktplatzes hatten. Nächstes Bild. Und hier, dieses Bild wird noch ganz wichtig, haben wir ein paar chinesische Touristen. die ganz unbedarft vor dem sogenannten Ort des Bema stehen, also da, wo diese nach typisch griechischer Art weißen Zementsäcke einfach rumliegen, haben wir Stand zu der damaligen Zeit, zeige ich euch dann gleich noch, das Bema, das ist ein Gerichtsstuhl, also das ist ein ganz typisch geformter Stuhl, der einfach aufgrund dessen, dass immer nach demselben Baumuster gebaut wurde, ein Machtsymbol der damaligen Zeit ist. Und hier haben wir auch, falls ihr die Apostelgeschichte lesen wollt, der Platz, an dem Gallio, der Prokonsul, also der Regent der Provinz Achaia von diesem Gebiet, also der Römer, wo er Platz genommen hat, um Gericht zu sprechen. Das heißt, die Gerichtssprechung war immer eine öffentliche Angelegenheit, hat immer auf dem Marktplatz stattgefunden. Also wenn du einfach mal so zum Einkaufsbummel gehen wolltest und dir irgendwelche Socken kaufen wolltest, ja, kamst du gar nicht dran vorbei, dir gleichzeitig mit einer Gerichtsverhandlung anzuhören, wo eben dann der Prokonsul Recht gesprochen hat. Nächstes Bild. Das wird für heute noch gleich interessant, wenn wir uns dann den Text angucken. Hier haben wir nochmal das Bema sozusagen ohne chinesische Touristen. Nächste Folie. Und hier sehen wir es einfach nochmal aus einer Illustration. Das, falls das jemand interessiert, wir sehen da genau Mitte des Marktplatzes, zentraler Platz. Also das ist nicht so eine Nebensächlichkeit, ja, sondern das ist der zentralste Platz, der Mittelpunkt, wo eben dieser Gerichtsstuhl gestanden hat und wo der jeweilige Machthaber Recht gesprochen hat, über Individuen als auch über ganze gesellschaftliche Angelegenheiten. Nächste Folie. Das ist vielleicht noch, das ist, was wir heute nicht, das ist nur so interessant, weil ich da so gut aussehe in dem Bild. Nein, hier haben wir eine sogenannte Erastus-Inschrift. Das heißt, die habe ich dann euch in dem nächsten Bild nochmal mitgebracht und auch gleich die Inschrift mit reingebracht. Auf diese Inschrift, die man gefunden hat, also sozusagen eingelassen in die Pflasterstraße, heißt es hier, Erastus hat als Dankgabe seiner Wahl zum Ädil die Pflasterstraße auf eigene Kosten verlegt. Und mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ist das genau derselbe Erastus, den wir im Römer 16, Vers 23 kennen, ein Korinther, wo Paulus schreibt, von Korinth dann diesmal an die Römer, es grüßt euch Erastus, der Stadtverwalter. Also so ganz nebenbei, ja, wenn ihr mal also sozusagen den Römerbrief lest und Erastus kennenlernt, wow, das ist derjenige, der auf eigene Kosten auch noch die Pflasterstraße verlegt hat. Nicht schlecht, ne? Nicht schlecht, was man alles so für interessante Sachen rauskriegt. Okay, nächste Folie. So, und jetzt kommen wir einfach mal wieder so zu dem All zurück. Also wir wissen einfach, wie es in Korinth ökonomisch ausgesehen hat, der Zeit, wo Paulus kommt, ein Bauboom, eine konkurrierende Individualismus. Und damit kommen wir gleich zu dem Kernproblem, was ich ja eigentlich ansprechen wollte. Dass wir wissen viele verschiedene Probleme in Korinth, aber ein Kernproblem. Eine Sache, was das eigentliche Problem ist. Und das eigentliche Problem, hat Gordon Fee, ein Theologe, zusammengefasst, hat gesagt, das Problem ist nicht, dass die Gemeinde in Korinth ist, sondern dass zu viel Korinth in der Gemeinde ist. Das heißt, was wir sehen werden, ist, dass die Atmosphäre der Stadt, der konkurrierende Individualismus, die Sucht nach Ruhm und Anerkennung und Reichtum die Gemeinde beeinflusst hat. Eigentlich soll es ja so sein. Eigentlich ist die Gemeinde von Gott gegeben in eine Gesellschaft hinein, sodass die Gemeinde positiv in die Gesellschaft einwirken kann mit den von Gott gegebenen Werten. Aber in Korinth haben wir dieses Hauptproblem, das zugrunde liegende Problem bei allen anderen Problemen, die wir ansprechen, ist, dass zu viel der säkulären Werte Korinth beeinflusst haben. Und das ist die Medizin des Paulus. Nächste Folie. Die Medizin des Paulus ist, indem er seinen Brief schreibt und folgende Hauptaussage macht. Lass uns zuerst den Text lesen. Vom Kapitel 1, vom Vers 1 bis 9. Paulus, berufener Apostel von Christus Jesus, durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, zusammen mit allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Nächste Folie bitte. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen, für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort, in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis, dass Christus unter euch befestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, also es geht um eine Geistesgaben, Strich, und ich habe es einfach mal wörtlich übersetzt, das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartend, der euch befestigen wird bis ans Ende, damit ihr unverklagbar seid an dem Gerichtstag unseres Herrn Jesus Christus. Übrigens, hier sehen wir schon, Gerichtstag hat damit mit dem Bema was zu tun. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Und ich habe euch einfach mal bei dem Text das Wort unterstrichen, was am meisten vorkommt. Und ihr habt das schon gesehen, das am meisten vorkommende Wort ist das Wort Herr. Und das ist auch gleichzeitig die Lösung des Problems, das Paulus sieht für die eigentliche Krankheit, die in Korinth ist. Er fragt nämlich die Korinther, hat Jesus wirklich die zentrale Stelle als Herr, sprich als Meister, als Bestimmer in eurem Leben? Und lass uns einfach nochmal die ersten drei Verse durchgehen. Was Paulus hier macht, und hier ist was ganz Interessantes, hier müssen wir uns die Worte nochmal angucken, um zu verstehen, was Paulus eigentlich Interessantes sagt. Er sagt hier, Paulus berufener Apostel von Christus Jesus durch Gottes Willen. Und dann schaut mal, das Wort berufen ist das zweite Wort im Satz und es kommt wieder in der vierten Zeile, drittes Wort von links, ihr seid berufene Heilige. Seht ihr das? Dasselbe Wort. Und jetzt mal Folgendes machen. Um das Wort berufene Heilige zu verstehen, was wir alle sind, muss man verstehen, was Paulus damit meint, dass er berufener Apostel ist. Und das funktioniert folgendermaßen. Ich erzähle euch zuerst, wie es nicht zu verstehen ist. In den Anfang der 90er Jahren, als ich noch in der Jugendgruppe war, gab es so einen Hype, der hieß, immer zu fragen, bist du schon in deiner Berufung? Und also wer damals dabei war, kann sich noch daran erinnern. Und das war so, also wenn man sozusagen ein wortgewandter Totenauferwecker war, war man in seiner Berufung. Und wenn man so ein Sesselwärmer war wie ihr, die einfach nur zuhört, war man noch nicht in seiner Berufung. Ja? Also man musste wenigstens im Hauskreis eine Stunde in Zungen reden und zwei Tote pro Woche aufgewacht haben, um sozusagen in seiner Berufung zu sein. Ansonsten ist man noch auf dem Weg dahin gewesen. Und das heißt, die Art und Weise mit der Rhetorik, mit der ich das rüberbringe, merkt ihr schon, dass es nicht die Art von Berufung ist, die hiermit gemeint ist. Berufung hier heißt nicht im Sinne von Gott ruft und er ruft und niemand hört ihn. Im Sinne von, meine Güte, will nicht mal endlich jemand im Kinderdienst mitmachen, der geht ja unter. Uns kommt immer noch nichts. Ja? Sondern berufen ist die Art und Weise, wie Paulus berufen wurde. Wie wurde er denn berufen? Auf dem Weg nach Damaskus. Da kommt ein böser, hartnäckiger Mörder die Straße entlang, in Anführungsstrichen geritten, wir wissen nicht, ob er geritten ist, ja, aber ich sage mal geritten, ja, der sich ein Ziel gesetzt hat, nämlich in Damaskus die Christen zu verhaften, um sie umzubringen. Und mit einem Mal kommt der Ruf Gottes. Und der Ruf Gottes passiert, indem der auferstandene Herr vor ihm steht und sagt, halt, bis hierhin und nicht weiter. Und das Nächste, was wir aus dem Munde des Paulus hören, der Jesus hasst, ist, wer bist du, Herr? Ist das nicht eine schöne, krasse Berufung? So werden Leute berufen, ja? Einmal Schnips machen und schon vom Feind zum Anbeter. Das heißt, Berufung in dem Vokabular von Paulus bedeutet einen effektiven, souveränen Ruf. Im Sinne von, wenn Gott beruft, dann passiert das auch. Wenn Gott ruft, ist in dem Ruf die Kraft seiner souveränen Auferstehungsmacht, der diesen Ruf zu 100% in dem Fall in Existenz kommen lässt. Das ist Berufung. Und jetzt gehen wir zur Berufene Heilige. Was Paulus nicht schreibt, ist, dass Gott sozusagen so schmerzhaft aus seinem Thron sich quält und sagt, ich habe sie gerufen als Heiliger, aber es passiert nicht, die wollen einfach nicht. Sondern berufene Heilige heißt, Gott hat dich durch das, was er in Jesus Christus getan hat, genommen aus der moralischen Gosse, in der du vorher gestanden hast oder wenn du als Christ aufgewachsen wärst, in der du gelandet wärst, wenn du nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen wärst und Jesus zeitig kennengelernt hättest. Er hat dich aus dieser moralischen Gosse genommen und hat dich durch einen souveränen Ruf zu einem Heiligen gemacht. Und jetzt sind wir hier. Berufene Heilige mit einem souveränen, mit der souveränen Kraft Gottes hingestellte Heilige. Heilige ist nicht so ein Vorabkompliment, was Gott so sagt, so, ich nenne die mal so, ich weiß, das ist keine Realität da, ja, aber ein bisschen schummeln müssen wir ja, ja, vielleicht motivierst du die Leute irgendwie so, ja. Heilige bedeutet, Gott hat souverän etwas gemacht in deinem Leben, es ist real, es ist das, was du bist. Und heilig bedeutet, abgesondert zu sein für ein nobles, für einen noblen, nobles Wirken, für einen noblen Auftrag des Herrn. Das bist du. Das Wort heilig heißt, kommt aus dem Abgesondertsein in dem Sinne, wie zum Beispiel meine Oma, die hatte so Meißner Geschirr. Das hat die, ich glaube, von ihrer Mutter geschenkt gekriegt, also irgendwann 1800 noch was, ja. Das sah noch genauso aus, wie als 1800 frisch aus der Packung kam. Weil es war das noble Meißner Geschirr. Das wurde bis zu meiner Konfirmation nur zweimal benutzt. Zu ihrer Hochzeit und zur Geburt ihrer Tochter, meiner Mutter. Und dann nochmal zu meiner Konfirmation. Abgesondert ist das Geschirr gewesen für einen heiligen, für einen besonderen Zweck. Das wurde nicht so hier, ach, Sie kommen mit dem Hund, na prima, da haben wir hier noch so eine Meißner Schale, braucht Ihr Hund ein bisschen Wasser, ja. Für etwas, für die besonderen Angelegenheiten, für die besonderen Ziele, für die noblen Zwecke des Herrn hat Gott dich und mich genommen. Und durch einen souveränen, effektiven Ruf hat er uns eingesetzt als Heilige. Klasse. Ist aber auch gleichzeitig Auftrag. Ist gleichzeitig Auftrag, anders zu leben. Nämlich so, als wenn wir tatsächlich Heilige sind. Die zu Gottes Zweck abgesondert sind. Und dann haben wir als nächstes, Paulus schreibt hier, zusammen mit allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Und das ist einfach aufgrund dessen, dass wir so heute nicht mehr sprechen, muss man das so ein bisschen erklären. Wenn im ersten Jahrhundert jemand den Namen eines jemanden anruft, ist das eine Autoritätsfloskel. Also, nicht im Sinne von anrufen, hallo, bist du da, kommst du morgen zum Grillen, sondern anrufen im Sinne von, ich rufe dich an als meinen Meister, als die Autorität, die über mir steht. Das heißt, Paulus bezeichnet, indem er hier erstmal nur die Grußformel schreibt, haut er schon eine ganze Menge Theologie an die Zuhörer raus und beschreibt, wer sie sind. Als allererstes, ihr seid abgesonderte Heilige für den noblen Zweck. Zweitens, was uns verbindet als Christen, ist, wir rufen zusammen eine höhere Autorität an, die unser Leben bestimmt und bestimmen darf. Und die Autorität unseres Herrn. Die Idee der Herrschaft von Jesus, also dass hier Jesus als Herr dasteht und Herr bezeichnet wird, ist das zentrale Bild, was sich durch den ganzen Korintherbrief durchzieht. Also die Idee, dass wir einen Meister haben, einen Herrn, der unser Leben bestimmt und in unser Leben reden darf, das ist die Medizin für die eigentlichen Probleme, die Korinth hat. Ich habe letzte Woche, so kurz nach Ostern, bin ich mit dem Auto irgendwo langgefahren und habe den Deutschlandfunk angehabt. Und da gab es eine Sendung, da gibt es immer Religion und Kultur oder so, und in der Sendung hat jemand ein neues Buch vorgestellt, dieser Moderator, und dieses Buch hieß Gottes Schweigen, Doppelpunkt, Auferstehungssehnsucht und Skepsis. Und die Idee von dem Buch war, da hat der Theologe geschrieben, Gott hat geschwiegen. Ob Jesus auferstanden ist oder nicht, Gott hat dazu nichts gesagt. Wir haben zwar eine Auferstehungssehnsucht, wir haben zwar eine Sehnsucht in unserem Herzen, ewiges Leben zu erhalten und irgendwann aufzuerstehen, aber es ist gleichzeitig eine Skepsis da. Und sein Summa Summarum als christlicher Theologe war, wir wissen es einfach nicht. Ja? Er sagt, meine so, es ist komisch so. Es ist interessant, dass alle Leute, die ich kenne, eine Auferstehungssehnsucht haben in ihrem Herzen, aber man kann es eigentlich nicht wirklich so glauben. Ja? Weil früher haben das die Leute gemacht, aber heute, wenn man so die Leute befragt, glaubst du, dass es eine Auferstehungssehnsucht gibt, sagen die Leute, also kann man eigentlich nicht mehr glauben. Und sein Fazit ist einfach, nachdem ich 1000 Leute interviewt habe und von denen 888 nicht glauben, kann der Glaube nicht recht haben. Und er beendet also sein Buch und die Radiosendung ging halt damit auch zu Ende, dass man sagt, man hat einfach keine Sicherheit, man weiß es nicht, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt es eine Auferstehung, vielleicht auch nicht. Und ich habe mir dabei gedacht, was ich denn da machen würde, wenn ich sozusagen jetzt auch in der Radiosendung wäre. Und was ich da so gedacht habe, darf nicht an die Öffentlichkeit gelangen, deshalb lädt mich auch keiner ein zu dieser Radiosendung. Ja. Aber einfach nur mal so von dem logischen Nachdenken, ist es nicht interessant? Ja? Also ich denke, den Fehler, den der Theologe macht, ist als allererstes, dass er heraus versucht, aufgrund von empirischen Studien, also indem er einfach mal Hände zählt, wer denn dran glaubt, ob es nun Gott gibt oder ob es eine Auferstehung gibt oder nicht. Ja? Und ich bin mir einfach nicht so richtig sicher, ob mal nachzählen, wer denn dran glaubt, ob Jesus auferstanden ist oder nicht, wirklich hilft, rauszufinden, ob er auferstanden ist oder nicht. Weil man muss ja Folgendes mal vorstellen, ja, vor 500 Jahren, wenn man die Leute gefragt hätte, wenn man da die empirische Forschung gemacht hätte, hätten 99,9% der Mitteleuropäer gesagt, ja, er ist auferstanden und er lebt. Was ist in den 500 Jahren passiert? Ist er entauferstanden? Hat Gott sich irgendwie verflüchtigt, nur weil jetzt die Leute von der anderen Seite die Hand heben? Es ist einfach Tatsache, dass das, was wahr ist und was real ist, nicht festgestellt werden kann, indem man mal abstimmt, wer es glaubt oder wer es nicht glaubt. Die Auferstehung geht nicht weg, auch wenn du nicht an sie glaubst. Und der Herr geht auch nicht weg, wenn du nicht an ihn glaubst. Und von wegen, wir haben keine Gewissheit, der Apostel Petrus predigt, weil er weiß, dass Glaube festgemacht wird, nicht an Hände heben, sondern an Tatsachen, an Indizien, an nachprüfbaren Augenzeugenberichten, predigt in der Apostelgeschichte, das habe ich euch mitgebracht, Apostelgeschichte. Er predigt zu seinen Zuhörern und sagt, diesen Jesus hat Gott auferweckt, davon sind wir alle Zeugen, Vers 36 in Kapitel 2, Achtung, so erkenne nun das ganze Haus Israel mit Sicherheit. Und ich wünschte, wir können alle Griechisch lesen. Im Griechischen ist es noch krasser. Im Griechischen predigt Pelos im Vers 36, er nimmt mit Sicherheit am Anfang des Satzes, und das machen die Griechen, um etwas hervorzuheben und zu sagen, das ist das Wichtigste. Petrus predigt und sagt, mit Sicherheit, ihr könnt euch absolut sicher sein, hat dieser Gott Jesus Christus zum Herrn und Christus gemacht. Und ist das nicht interessant? Auch hier benutzt Petrus die griechische Sprache und er nimmt das Wort, ich habe es euch da drüben nochmal hingeschrieben, guckt mal, mit Sicherheit deshalb, wisst ihr das ganze Haus Israel, dass Herr ihn und Retter Gott gemacht hat. Das Wort Herr kommt an den Anfang, weil Petrus sagen will, wenn ihr euch etwas sicher sein sollt, ist nicht nur, dass dieser Jesus auferstanden ist, sondern dass mit der Auferstehung, jetzt sind wir wieder zurück zum Korintherbrief, Gott diesen Jesus zum Herrn gemacht hat, zum Meister, zum Bestimmer. Das heißt, wir sollen nicht nur so leben, also schon gar nicht so, es gibt keine Sicherheit, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Erstens, es gibt eine Sicherheit, dass er auferstanden ist und dafür bürgen die Apostel mit ihrem Zeugnis, dass sie es gesehen und angetastet haben. Und nicht nur mit einer Sicherheit, dass er auferstanden ist, sondern mit einer Sicherheit, dass er der Herr ist, dass er der Meister ist. Er hat das Sagen, er sitzt auf dem Chefsessel. Wir können Gott überhaupt nicht gefallen mit einer Unsicherheit darüber, ob er nur auferstanden ist oder ob er nicht auferstanden ist. Wir können ihm nur gefallen mit einer Sicherheit, dass er auferstanden ist und mit der Auferstehung gleichzeitig zu deinem Meister eingesetzt worden ist. Und das Interessante ist, dass echte Christen auch noch mit Freude zu Jesus kommen und zu sagen, du bist mein Meister. Du bist mein Herr. Ja, also so die Idee eines Herrn hat ja nicht unbedingt sofort eine positive Konnotation in meinem Leben. Also ich habe mit dem Abendgottesdienst-Team gesprochen und habe ihnen gesagt, wisst ihr was, eigentlich so das zentralste Thema der ersten Verse ist die Idee, dass Jesus der Herr ist, dass er der Meister ist. Und da hat das Abendgottesdienst-Team, so dieses Kreativteam, die wollen da irgendwie eine riesengroße Show draus machen jetzt, ja, mir gesagt, ich kann es ja aus der christlichen Perspektive ein bisschen nachvollziehen, aber wenn ich das meinen Studienkollegen sage, dass er der Chef ist, ja, da sagen die alle, na, das wollen wir nicht, weil jeder von uns will ja frei sein und unabhängig und von niemandem sich was sagen lassen. Und wir hatten dann eine total geniale Unterhaltung und unter anderem haben wir Folgendes festgestellt während der Unterhaltung. Erstens, keiner von uns ist frei. Wir haben immer irgendeinen Meister. Entweder unser Meister heißt Sünde und Satan oder unser Meister heißt Jesus. Also es geht nicht darum, sich zwischen Freiheit und Herrschaft zu entscheiden. Es geht nur um die Frage, welchen Herrn willst du denn? Welchen willst du denn? Zweitens, wir haben einen genialen Meister und Herrn, der von seiner Natur aus einfach der Herr ist. Es ist einfach, es lässt sich gar nicht anderes leugnen. Wir haben ihn nicht gewählt, wir haben nicht einen gleich, einen ebenbürtigen genommen, haben gesagt, jetzt sei du mal der Chef, sondern die Natur des Auferstandenen, des Schöpfers, der Mensch geworden ist, seine Natur in sich beinhaltet automatisch, dass er in einer anderen Kategorie ist als wir selbst und dass wir als Geschöpfe uns ihm beugen und sagen, du bist der Bestimmer, weil er hat uns geschaffen. Seine Natur an sich ist in sich reingelegt, dass er der Boss ist, der zu sagen hat, was er zu sagen hat und was er sagen will. Ach naja, so jetzt sage ich euch mal was ganz Ehrliches. Ich werde jetzt hier mal von 4 Punkten, weil ich einfach so begeistert bin, habe ich schon gesagt. Eigentlich ist es begeistert vom Korintherbrief und komme also diesen ganzen Punkten nicht, sondern muss jetzt einfach zum Schluss kommen. Dann machen wir später weiter. Es geht ja noch eine Weile. Vielleicht müssen wir Folgendes noch machen. Wir müssen noch das machen. Vielleicht können wir noch mal zu dem Text zurückgehen von dem Gebet, das Paulus spricht. Hier sagt Paulus, er betet und sagt, ich danke, dass ihr reich gemacht worden seid. Das ist die Erkenntnis, die wir darüber haben, wer Jesus ist. Und dass wir Geistesgaben haben, die in unserem Leben wirken. Und dass mit dem Evangelium wir keiner Gnadengabe mangeln. Das heißt, Gott gießt seine Geistesgaben aus und er befähigt uns, einander zu dienen. Dieses offensichtlich, dass ihr Geistesgaben habt in euren Mitteln, dass ihr die praktiziert, zeigt, dass das Evangelium echt ist. Und es zeigt, dass sozusagen die Geistesgaben haben euch befestigt. Sie haben euch in dem Glauben festgemacht. Und dann sagt Paulus Folgendes, und das finde ich ganz interessant. Er sagt hier, Jesus Christus, im Ende von Vers 7, wird euch befestigen bis ans Ende. Also er sagt damit, er wird es machen, dass ihr am Ball bleibt, dass ihr dranbleibt, damit ihr unverklagbar seid am Gerichtstag unseres Herrn Jesus Christus. Und hier passiert Folgendes. Paulus sieht die wilde Gemeinde. Und er schlägt über sich den Kopf zusammen und sagt, kann doch wohl nicht wahr sein. Ja? Und dann macht er nicht Folgendes, dann schreibt er nicht verzweifelt einen Brief und versucht zu manipulieren, dass die Christen irgendwie dann doch die Kurve kriegen, sondern er guckt sich diese wilde, chaotische Gemeinde an und sagt am Anfang gleich, aber eines bin ich mir sicher, Gott ist treu und Jesus wirkt in eurer Mitte und er wird es machen, dass ihr auf eine gerade Linie kommt. Er wird es machen, er ist in eurem Leben innen drin und er wird es bewirken, dass wir eines Tages unverklagbar, tadellos vor seinem Richterstuhl erscheinen und er über uns richten wird und uns freisprechen wird aufgrund dessen, was er in unserem Leben für uns getan hat. Und guck mal, in Vers 9 sagt er nochmal ganz, ganz bewusst, wer ist derjenige, der ultimativ dafür verantwortlich ist, dass wir bei Jesus bleiben, dass du nicht vom Glauben abfällst? Das ist nicht deine große Entscheidungskraft, die du selber hast. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Okay, was hat das mit uns zu tun im Alltag, in der Relevanz, morgen? Ich glaube, was es mit uns zu tun hat, ist, dass mit dem Buchschreiber, der dann gesagt hat, in der Kirche müssen wir ein bisschen aufräumen, ich stimme mich besser zu, nur dass die Art, was wir theologisch aufräumen müssen, ist ein bisschen anders. Ja, die Kirche sollte ein bisschen aufräumen. Und ich denke, was wir aufräumen sollten, ist, die Kirche sollte weniger theologisch selbstzentriert sein. Also, wir sollten weniger darauf vertrauen, was wir alles können und mit welchen Fähigkeiten wir Gott uns hingeben können und mehr die Balance kriegen zu dem, dass Gottes souveränen Ruf uns zu Heiligen gemacht hat und dass er es ist, der uns hält. Wir haben alle diese wunderbare Hymne eben gerade gesungen und ich hoffe, ihr habt sie alle bewusst mitgesungen, wo es heißt, und keine Macht in dieser Welt kann mich ihm rauben, der mich hält. Also sing nicht einfach nur, keine Macht der Welt kann mich ihm rauben, weil ich so wunderbar dir hingegeben bin, sondern keine Macht der Welt kann dich von Christus rauben, weil er derjenige ist, der dir treu ist und er dich hält mit seiner Auferstehungskraft. Ist nicht Halleluja, Amen? Ich glaube, die Kirche sollte weniger theologisch selbstzentriert sein und eher Christuszentriert sein und gucken, was er in unserer Mitte bewirkt. Fantastisch, was er in unserer Mitte macht. Zweitens, die Kirche sollte praktisch, in der Praxis weniger selbstzentriert sein. Paulus schreibt an die Gemeinde und er sagt, es ist die Gemeinde Gottes. Und das Wort Gottes ist ein possessiver Genitiv im Sinne von, die Gemeinde gehört Gott. Es ist Gottes Gemeinde. Und weniger praktisch selbstzentriert heißt einfach ganz praktisch, darf Christus tatsächlich der Herr sein in unserem Leben? Und darf er bestimmen, wo es in unserem Leben lang geht? Ich denke, wir haben auf der einen Seite, wenn Christen zwar sagen, du bist der Herr, sie können aber die guten Gaben Jesus nicht genießen, sie können das Essen nicht genießen, sie können das, was Gott uns gibt, nicht genießen und sie denken immer mit der Metapher, ich muss ihm dienen wie ein Sklave und muss ackern von früh bis spät, da ist irgendwo was falsch. Weil Gott ist ein gnädiger Gott, der uns beschenkt von früh bis spät. Aber auf der anderen Seite die Christen, die nur kommen und früh nur aufstehen, weil sie von Jesus Bonbons erwarten, da läuft auch irgendwo was schief. Soll es nicht beides sein? Sollte er nicht gleichzeitig unser wunderbarer Liebhaber und Geschenkegeber und gleichzeitig unser Herr und Meister sein? Und ich glaube, mit dieser Frage, wo wir da stehen, ob er Herr und Meister sein kann und ist, können wir einfach mal in die nächste Woche gehen und ihm unser Leben neu weihen, unsere Lebensbereiche neu weihen, unsere Finanzen, unsere Zeit und können ihn mal fragen, bist du tatsächlich der Herr? Darfst du tatsächlich in jeden einzelnen Bereich hineinsprechen und mir sagen, wo es lang geht? Und ich denke, wir beenden den Gottesdienst einfach heute mal so. Ich habe das Lobpreisteam gefragt, nach vorn zu kommen und ein Lied zu spielen. Und wir spielen das Lied nicht einfach so, jetzt machen wir mal zum Schluss alle noch ein Lied, wir singen alle mit, sondern lass uns einfach mal sitzen bleiben. Und das Lobpreislied spielt das Team. Und jeder von uns darf auf seinem Sitz einfach mal zu Jesus beten, was immer dir aus den ersten 9 Versen des Korintherbriefes wichtig geworden ist.